Herzlich willkommen zur 18. Folge von Pflegestandard, dem pflegewissenschaftlichen Podcast mit aktuellen Themen aus Politik, Wissenschaft und Zeitgeschehen. Heute ist der 13. April 2021 und mein Name ist Marc Schemeitert. Zusammen mit Professor Dr. Martina Hassler möchten wir die pflegewissenschaftliche Perspektive stärken. Dafür suchen wir den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern. Unser heutiger Gast ist Melanie Phillips, die Geschäftsführerin der Pflegepioniere. Viel Spaß dabei.
Melanie, wir kennen uns ja nun echt, wir kennen schon ein paar Jährchen und ich schätze dich unglaublich, natürlich als Mensch sowieso, ne, das weißt du, wie sehr ich dich schätze. Ich schätze dich, weil du ja eine unglaubliche Netzwerkerin bist. Ich glaube, ich kenne keinen Mensch, der so gut netzwerken kann wie du. Und du bist ja auch in allen Themen unterwegs. Also ich sage immer so scherzeshalber, unser Hans Dampf in allen Gassen, und das meine ich sehr positiv.
Gänsin.
Die Hänsin, du bist unsere Hänsin in allen Gassen, aber im positiven Sinne definitiv. Und für mich ist wirklich die Frage, du bist ja nun auch Gerontologin. Was interessiert dich eigentlich am Thema der Pflege? Du machst auch andere Themen, das weiß ich, aber du bist auch ganz viel im Bereich der Pflegeberufe und der pflegerischen Versorgung unterwegs. Und warum machst du das eigentlich? Weil du könntest ja deine 35 anderen Themen auch weiter bearbeiten, da bist du ja auch erfolgreich.
Ja, das stimmt. Warum mache ich das eigentlich? Die Frage habe ich mir so noch gar nicht gestellt. Als Gerontologin geht es natürlich darum, dass man den älter werdenden Menschen in irgendeiner Form ab Beginn seines Lebens sozusagen beobachtet und begleitet und analysiert und schaut, was macht das mit einem. Ja, es gibt ja so viele unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Und es gibt aber eine Sache, die im Prinzip wirklich jeden betrifft, und das betrifft jung wie alt, das ist die das Risiko, pflegebedürftig zu werden. Und das ist ja kein Thema des Alters ausschließlich. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die schon sehr viel früher, schon mit in jungen Jahren als Kind oder als junger Erwachsener pflegebedürftig werden. Das heißt also, es ist nicht klassisch wie, ich sag jetzt mal, gewisse Erkrankungen, wo man sagt, dass es zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ab 60, ab 70 oder wie auch immer, und man kann das so ein bisschen eingrenzen, sondern es ist halt jeder betroffen. Und vor allem, es kann halt immer so, Gott, passt heute auf morgen. Und das hat mich eigentlich immer an der Pflege selber sehr interessiert. Also das heißt vielmehr die Pflegeversorgung. Das ist eigentlich das, was mich interessiert hat. Wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir alle versorgt sind, jetzt und in Zukunft? Und wenn man sich natürlich mit diesem Thema auseinandersetzt, und das mache ich ja jetzt schon seit Jahren, erlebe ich eben Menschen, die sich für die Pflege und Pflegeversorgung einsetzen. Ich erlebe Menschen, die das alles hinterfragen. Man sieht natürlich auch Statistiken und Entwicklungen, wo man eben auch ganz genau weiß, wenn wir jetzt so weiter steuern, steuern wir in eine große Gefahr, und zwar, dass noch viel weniger versorgt werden als jetzt schon. Und wenn ich mir dann eben die Pflegeversorgung angucke, das ist natürlich nicht nur der klassische Pflegeberuf, sondern auch natürlich die medizinische Versorgung, sehe ich gerade jetzt auch in Niedersachsen, das ist ja so ein bisschen mein Schwerpunkt, sehe ich einfach die Gefahr, dass mit der Babyboomer-Generation es zu einem absolut nicht mehr zu bewältigenden Desaster kommt. Und ich sage das wirklich jetzt so ein bisschen übertrieben, ja, hört sich das an, ja?
Nein, ist so.
Aber wir haben jetzt schon große Probleme, ja. Und wenn ich mir angucke, auch gerade im medizinischen Bereich, in Niedersachsen hat die KV letztens erst die Information rausgegeben, dass in den nächsten 9 bis 10 Jahren circa 3000 Ärztinnen und Ärzte weniger da sind. Und wir haben jetzt schon zu wenig. Ja, wie soll das eigentlich funktionieren bei viel mehr Bevölkerung, die versorgt werden muss in Zukunft? So, und das ist das, was mich fasziniert. Und da sage ich einfach, die Pflege zukunftsfähig machen, das ist das, was, das reißt mich mit, und das Thema will ich einfach klären.
Ich finde das richtig, du bist auch immer eine sehr motivierende Person. Du hast ja immer unheimlich viel, wie soll ich das sagen, intrinsische Motivation auch. Und die trägst du ja auch immer nach außen, plus deine Begeisterungsfähigkeit, die du ja auch hast. Die Frage ist jetzt auch, gerade für die Pflegeberufe, da habe ich im Moment Probleme tatsächlich zu sehen, wie wir vorankommen.
Ja.
Das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass wir es nicht mehr schaffen, auf ein professionelles Niveau zu kommen. Das hat auch damit zu tun, dass jetzt in zwei Bundesländern die Pflegekammer abgeschaffen wird. Die Pflegeberufe werden nicht in die Verantwortung ihrer eigenen Ausbildungsbereiche kommen. Und wir haben es in zwei Jahrzehnten nicht geschafft, die Pflegeberufe voranzutreiben in Deutschland. Und ich teile deine Einschätzung. Ich glaube, wir müssen auch diese Worte benutzen wie Katastrophe oder Desaster. Weil ich habe gelesen, dass in 2030 brauchen wir ganz Europa wegen des Wandels und so weiter, 11 Millionen Pflegefachpersonen. Und wir sind jetzt nicht das Land, in dem man, das man gerne einreist, sozusagen als Pflegefachperson. Aber wo siehst du dann überhaupt noch die Möglichkeiten, dass wir die Pflegeberufe stärken können? Also ich persönlich kann es nicht mehr. Also ich kann niemanden mehr, das kann ich schon länger nicht mehr, aber ich kann niemanden anraten, in einen Pflegeberuf zu gehen. Wenn ich sage immer, wenn man etwas sinnhaft machen möchte, dann sollte man einen anderen Beruf im Gesundheitswesen nehmen. Mir fällt es schwer, angesichts dieser Situation zu sagen, geht in diesen Beruf, außer zu sagen, ihr werdet gebraucht. Aber das ist sehr also sehr nützlichkeitsorientiert. Das heißt, man will ja im Grunde nur, dass Leute da irgendwie arbeiten. Ich sehe im Moment keine Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten siehst du?
Also ich bin da bei dir auf der einen Seite, indem ich sagen würde, jetzt in diesen Beruf zu gehen, das ist ja schon ein bisschen selbstverletzend. Dennoch ist für mich der einzige Weg, die Akademisierung voranzutreiben. Also das ist für mich, ich beobachte das auch in letzter Zeit. Wir beide hatten da, glaube ich, auch schon ganz, ganz oft drüber gesprochen. Da ging es allerdings auch viel auch um diese Assistenzberufe. Und ich glaube, wir brauchen halt, und so nenne ich das immer, eine Bildungsspirale von der Assistenzkraft bis hin zur akademischen Pflegekraft. Einfach angelehnt an Bologna. Und da rede ich schon ganz lange von. Vor 4, 5 Jahren haben wir ja auch ein Projekt gemacht. Da ging es auch darum, Assistenzberufe weiter zu qualifizieren, weil es kann halt meiner Meinung nach nicht sein, dass ich in einen Beruf komme, ohne eine Karriereoption zu haben. Das motiviert nicht. Und eine Karriereoption kann ich nur bekommen, indem ich auch die Möglichkeit habe, mehr zu lernen, mehr Verantwortung zu tragen in nächsten Schritten und dann auch mehr Geld zu verdienen. Das ist ein ganz normaler Karrierebegriff für uns, sage ich mal. Ich sage mal, jeder in irgendeinem Beruf, egal wo man sich befindet, ist das der Fall. Und das ist aktuell eben in der Pflege noch nicht der Fall. Ich glaube, aber ich sehe jetzt immer mehr sehr professionelle Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist, weil wir brauchen im Prinzip in der Krankenversorgung und auch in der Altenversorgung, ich meine, es ist ja generalistisch in Perspektive, wer weiß, wie sich das da überhaupt dann alles verhält, aber wir brauchen in den führenden bei den Leitungskräften die Einstellung, dass Karriere umsetzbar ist in dem eigenen Unternehmen und dass man ein Leistungsprofil hat, nach dem bezahlt werden kann, wonach dann im nächsten Schritt verhandelt wird. Also ich muss das ja abrechnen können, ja? Und das heißt, ich brauche eine Führungsperson, die dafür verantwortlich ist und sich dafür einsetzt. Und wenn ich jetzt, hatte jetzt eben gerade noch einen Artikel vor Augen für Emden-Leer beispielsweise, die, glaube ich, jetzt 5 Plätze für Bachelor of Nursing oder Advanced, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie die genaue Begrifflichkeit war, in der Kooperation mit der Hochschule Bremen, dann denke ich mir, okay, das ist ein Schritt, den finde ich interessant, weil er vielleicht doch ein bisschen Hoffnung aufzeigt. Und zwar, dass sich Krankenhäuser für akademisiertes Personal entscheiden und das auch fördern können und wollen in Zukunft. Und das ist für mich ehrlich gesagt der einzige Weg. Und wenn wir dann dementsprechend den akademischen Bestand haben, glaube ich auch, dass adäquat zur Ärztekammer sich wieder etwas an Kammer bewegen wird. Also ob das jetzt die Kammer ist oder eine Interessenvertretung, die auf Augenhöhe ist, mehr im Prinzip wurscht, aber tatsächlich ist es aktuell so, dass wir keine Interessenvertretung haben, die auf Augenhöhe mit der Ärztekammer ist. Und das werden wir brauchen und das wird aber nur gehen, und da bin ich einfach von überzeugt, und das meine ich nicht despektierlich, wenn wir akademisiertes Personal haben, weil wir von studierten Kräften zu studierten Kräften sprechen. Und das ist einfach, und das habe ich auch immer gesagt, es ist ein Unterschied, weil ich hatte jetzt letztens nochmal wieder diese Sendung Charité gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Ich weiß sie nicht. Oder
Ja,
von
okay,
hohem
mach nichts.
Blutdruck.
Ich habe mir die trotzdem angeguckt. Ich fand die ganz interessant. Aber was da ja
Ja.
deutlich wird, ist das Verhältnis zwischen
Ja.
Pflegekraft und Arzt oder Ärztin.
Hat
Ganz
sich noch nicht
deutlich.
verändert bis jetzt.
Genau, aber daher kommen wir ja. Diese Historie, diese Sozialisation dürfen wir ja nicht ignorieren. Daher kommen wir. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns da wirklich freisprengen. Ich sage immer wir, ne? Ich bin gar keine
Mir
Pflegekraft,
gehört.
aber dass wir
Ja.
uns da freisprengen und dass wir uns da auf Augenhöhe mit dem medizinischen Beruf bringen. Und das geht leider, glaube ich, nur auf dem akademischen Weg.
Das würde ich auch so sehen. Das ist der eine Teil. Das hat ja was mit Habitus zu tun, mit Professionsverständnis, mit professionellem Commitment, mit Wissen, dieses Wissen auch anbringen zu können, sowohl fachlich wie eben auch auf der Strukturebene, auf der Systemebene. Das sind ja häufig Dinge, die dann auch fehlen, wenn man eine Ausbildung macht, oder vielleicht auch nicht so vermittelt werden können, weil einfach die Ziele einer Ausbildung nochmal eine andere sind. Deswegen glaube ich auch, dass wir die Akademisierung brauchen. Trotzdem sind wir ja 2 Jahrzehnte hinter anderen Ländern zurück, weil überall in Europa, um Deutschland drumherum, haben wir die akademische Qualifikation. Und ich se sehe mich immer wieder der Anforderung herausgesetzt, dass ich verteidigen muss, immer noch verteidigen muss, warum bedarf es einer Akademisierung in den Pflegestudiengängen oder in der Pflege überhaupt. Und das Zweite ist, was mich echt überrascht, dass man Jahr für Jahr angefragt wird, um Vorträge darüber zu halten, warum wir gut qualifizierte Pflegefachpersonen brauchen. Und denke ich immer, wenn wir in einem Land leben, das das fragt, dann muss man doch fragen, dass implizit doch die Perspektive vorherrscht. Eigentlich sind die Pflegeberufe nur nettes Beiwerk und der Mehrwert einer gut qualifizierten Pflege wird in Deutschland eigentlich immer noch nicht anerkannt. Also warum muss sie Bittstellerin sein? Also warum muss Pflegeberuf Bittstellerin sein? Wir sind gut, obwohl eigentlich das gesamte Land gerade abhängig ist, was du vorhin zu Anfang gesagt hast, von Pflegefachpersonen. Und trotzdem habe ich immer den Eindruck, die Pflegeberufe sollen sich beweisen, dass sie gebraucht werden. Und ey, wenn wir in der Position sind, im Jahr 2021 und bis 2030 brauchen wir so viele Pflegekräfte, das finde ich eine eigenartige Haltung in Deutschland.
Das ist auch sozialisiert. Wir sehen gerade den Kampf zwischen Ausbildung und Studium, weil wir einfach in Deutschland das Phänomen haben, dass es eine Form von Ausbildung gibt, die es ja international so ganz oft nicht gibt. Also da wird halt eben studiert, ne? So. Und das ist das Problem. Ich bin ja auch in der IHK-Vollversammlung. Und da geht es ja auch immer wieder um das Thema Ausbildung kämpft gegen den dualen Bachelor. Das heißt also, in irgendeiner Form gibt es immer die Situation, dass die Ausbildung aktuell, und das sind natürlich alle, die Ausbildung fördern, die das aufgebaut haben, die in irgendeiner Form hinter Ausbildung stehen, Schulen, ne? Also alle, die dazugehören, müssen sich plötzlich verteidigen, dass ihre Qualifikation, ihr Niveau scheinbar nicht so gut ist wie das des Superstudiums. Und gleichzeitig haben wir die Situation, und das ist nämlich die Konkurrenz, dass alle mittlerweile Kinder Abitur machen müssen, seitens der Eltern oder wie auch immer, weil sie sonst nichts werden. Und ganz ehrlich, eine Ausbildung, das ist doch echt minderwertig. So. Und ich glaube, das ist eigentlich die Diskussion, die wir führen. Und das führen wir übrigens nicht nur in der Pflege, das machen wir auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, dass wir sagen, die Ausbildung ist weniger wert als das Studium. Und ich glaube, das ist eigentlich auch nochmal so eine Annahme und auch eine Grundproblematik, die auch zu einer Verzögerung in dem Vorankommen führt, ja, weil man immer wieder die Ausbildung in Schutz nimmt. Ja, und das ist, glaube ich, nicht ganz, das darf man nicht vernachlässigen.
Das stimmt. Also das haben wir hier auch. Also diejenigen, die noch in der Pflegepraxis sind und es ist vielleicht auch altersmäßig nicht mehr lohnt, rauszugehen aus dem Beruf. Wir haben natürlich auch Ängste und verteidigen vor diesem Hintergrund die Pflegeberufe. Ich höre aber immer häufig auch als Begründung für eine Nichtakademisierung der Pflegeberufe, wir haben ja schon einen Pflegepersonalmangel und mit einer Akademisierung wird der ja noch größer. Obwohl
Ja,
das
das ist
dem
Quatsch.
Gegenteil ist der Fall. Das
Genau.
wissen wir aus theoretischen Hintergründen, dass das nicht stimmt. Und das andere ist ja auch, wir können ja mit Studien belegen, dass es schon einen Mehrwert gibt der akademisierten Pflege, die patientennah und pflegebedürftigennah arbeitet. Der will nur in Deutschland nicht erkannt werden. Und Und da sehe ich einfach immer noch ein großes Problem. Und das Modell, was du vorhin angeführt hattest, darüber haben wir schon oft diskutiert und gesprochen. Und das sehe ich ja genauso, das teile ich ja auch mit dir, diese Einschätzung. Wir brauchen diese Differenzierung in den Kompetenz- und Qualifikationsniveaus. Ich brauche tatsächlich nicht für jede Tätigkeit eine Pflegefachperson. Das ist natürlich so. Weder im Pflegeheim, noch in der ambulanten Pflege, noch im Krankenhaus. Aber wir müssen erstmal ein Verständnis haben, was ist die professionelle Pflege und wie differenzieren wir dann in den Kompetenzbereichen. Und dann sollten wir auch anerkennen, dass die examinierte oder die akademisch qualifizierte Pflegefachperson dann auch pflegeintern delegieren darf. Selbst dafür haben wir noch kein Modell. Also wir sind jetzt zwar dabei, in einem Projekt das zu erarbeiten, aber es ist unglaublich schwer, das zu diskutieren. Das fällt den meisten Menschen schwer einzusehen, dass eine Helferin tatsächlich nicht dasselbe kann oder das Gleiche kann wie eine Pflegefachperson. Na, also auch die Politik diskutiert das. Also diskutiert das, aber auch die Helfer, die sind doch da und die sind doch schon so lange und die sind so nett und die machen doch auch und bemühen sich. Ja, das stimmt. Aber das Wissen haben sie trotzdem nicht. Also was man nach 3 Jahren Ausbildung im Staatsexamen hat.
Das stimmt. Ich denke, gleichzeitig sollten wir schauen, dass wir auch Karriereentwicklungen für Assistenzkräfte brauchen, weil das ist ein bisschen der Punkt, da sehe ich ja eben ganz klar, dieses ne, von Stufe 1 bis 12, 8, nee, wie weit ist 8, ne? Ist, glaube ich, das höchste, ne? Ich weiß,
Ich
oh
glaube,
Gott,
acht,
ich,
ja. Ja,
ja,
genau.
auf jeden
Acht.
Eigentlich weiß ich das, aber jetzt weiß ich das gerade nicht. Auch gut. Aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, wichtig, dass man diese Bildungsspirale vor Augen hat. Denn wir dürfen einfach nicht unterschätzen, und das haben wir, ich habe irgendwo mal ein Plakat gesehen, das fand ich total witzig. Da stand drin, melde dich an zum dualen Studium für das Bäckerhandwerk. Und da dachte ich so, okay, jetzt brauchen wir studierte Bäcker. Jetzt geht's los, ne? So. Aber was steckt denn dahinter? Dahinter steckt ja, dass die Aufgabe der Bäckerin oder des Bäckers viel komplexer geworden ist. So krass. Mittlerweile eine eigene Bäckerei, die ganzen krassen Automaten, diese ganze Digitalisierung. Also, dieses ganz klassische Bäckerhandwerk, sag ich mal, geht zwar irgendwo immer noch, aber du musst viel mehr betriebswirtschaftliches Know-how haben heutzutage und so weiter. Und das ist ja auch das, wie sich die Pflege einfach verändert hat. Das heißt, wir müssen einfach mehr Know-how haben, um überhaupt die grundsätzliche Pflegeversorgung machen zu können. Allein das Wissen über viel mehr Erkrankungen, über Pflegeversorgungsmethoden, über ne, evidence-based, also was gibt es eigentlich an Literatur, wie lese ich die Literatur, wonach gehe ich da? Das sind ja alles Dinge, die werden in der Ausbildung ja nicht beigebracht. Und das hat ja, also zumindest nur eingeschränkt, ja. Oder auch das Thema der Intersektoralität oder interdisziplinären Arbeit, das sind ja alles Themen, oder Digitalisierung, das sind ja alles Themen. Das bedeutet, ich muss lernen, agil mit bestimmten Situationen umzugehen und Entscheidungen zu treffen, so. Und die Ausbildung, da wird man mir vielleicht jetzt widersprechen, weiß ich nicht, aber in der Ausbildung habe ich eher das Gefühl, da werden eben die Dinge vermittelt, die ich eben wissen muss im Rahmen der Pflegeversorgung, aber es geht nicht darum, die zu hinterfragen. Ja, und ich glaube, das ist eben das, was man im Studium gegebenenfalls eben viel mehr lernt. Also, ne, Dinge zu hinterfragen, sie zu vergleichen, eigene Schlüsse daraus zu ziehen und dann vielleicht auch in der Hierarchie nach oben, wenn es die denn dann gibt, so etwas auch in irgendeiner Form zu verteidigen. Ja, und was für ein Selbstbewusstsein und auch was für eine Kompetenz ist dafür nötig, sowas muss ich aufbauen. Und das bekomme ich nicht mit den Ehrenpflegers hin und das bekomme ich schon lange nicht
Nein.
damit hin, wie aktuell auch die Ausbildung nach wie vor, wie ich finde, aufgebaut ist.
Also ich schätze und teile auch diese Einschätzung von dir und auch, dass wir natürlich eine Qualifizierungsspirale aufrechterhalten müssen. Natürlich muss eine Helferin oder auch ein Assistent oder eine Assistentin in der Lage sein, sich entsprechend Kompetenzen oder mit bestimmten Möglichkeiten sich dann auf Pflegefachpersonenebene weiterentwickeln zu können. Das gibt es im internationalen Raum ja auch. Und da sind die Niveaus irgendwie relativ klar. Und dann ist klar, mit diesen Prüfungen oder mit diesen zusätzlichen Modulgeschichten oder so kann man dann auch registrierte Pflegefachpersonen werden auf akademischem Niveau. Das haben wir ja in Deutschland nicht. Unser Problem ist eher, dass angenommen wird, dass man jede Helferin gleichsetzen kann aufgrund ihrer Berufserfahrung mit einer Pflegefachperson. Und da merken Politikerinnen und Entscheidungsträgerinnen nicht, dass sie die Pflegeausbildung abwerten, also entwerten vor allen Dingen auch, weil dann ja nicht logisch ist, warum sollte ich 3 Jahre in eine Berufsausbildung investieren mit Staatsexamen? Eigentlich sollte ein Staatsexamen für mich auch einen Wert haben, wenn am Ende es gleichgesetzt wird oder der Abschluss gleichgesetzt wird mit nichts, also mit nur erlernten Wissen oder das noch nicht mal, ja, mit erlernten Erfahrungen. Und das kann es nicht sein und das darf es auch nicht sein. Und ich glaube, diese schwierige Entwicklung haben sich die meisten Entscheidungsträgerinnen auch nicht bewusst gemacht, dass wir jetzt tatsächlich in 2021 einer Situation sind, wo wir uns fragen müssen, meiner Meinung nach, wollen wir tatsächlich, und das meine ich auch wirklich ernst, ne, wollen wir eine professionelle Pflege haben? Wenn die Antwort ja ist, dann brauchen wir dafür andere Voraussetzungen. Wenn die Antwort nein ist, weil es nur darum geht, überhaupt irgendjemanden in der pflegerischen Versorgung zu haben, ist das eine Entscheidung. Aber da muss man sich mit den Konsequenzen bewusst sein. Aber dieses "wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass", was gerade versucht wird, das kann nicht erfolgsversprechend sein. Also ist auch nicht erfolgsversprechend, wie wir sehen. Aber Marc, du bist doch jetzt Lehrer an einer Pflegeschule und Melanie hat doch gerade ein bisschen hinterfragt, ob die Ausbildung tatsächlich vielleicht so gut vorbereitet oder eben nicht vorbereitet und dass das Wissen vielleicht auch ein anderes ist, was man erwirbt. Wie ist deine Einschätzung? Weil du kennst ja alles. Du kennst von Studium bis, kannst, ne? Du kennst ja die gesamte Qualifikationsbreite.
Ich habe jetzt tatsächlich ja wirklich in privat alles durch, was irgendwie geht. Das stimmt. Und Ich muss jetzt erstmal dazu, muss ein bisschen kurz ausholen. Und zwar kam eben in der Diskussion auf, dass sich das Personal weiterqualifizieren soll und ob das Pflegeassistenzpersonal jetzt halt so den Anforderungen von einer 3-jährigen Ausbildung oder gleichgesetzt wäre, selbst mit Erfahrung. Ja. Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, ist, dass das in der überwältigenden Zahl der Fälle nicht der Fall ist. Und in einigen Fällen auch nicht, nachdem man nochmal 3 Jahre Ausbildung drangehängt hat. Ja, das meine ich jetzt auch nicht despektierlich und oder ne, so überhaupt gar nicht. Aber es genügt nicht, sich auf diesen Lorbeeren von einer Pflegeassistenzausbildung auszuruhen und zu sagen, ja, ich kann das ja alles und das ist ja alles easy und ich muss jetzt nichts mehr machen, weil viel was mehr könnt ihr mir nicht mehr beibringen. Das entspricht schlicht nicht der Wahrheit. Es gibt einfach einen großen Unterschied in dem erforderlichen Kenntnisstand, der dahinter steht, und wenn man diesen Kenntnisstand halt nicht erreicht, dann ist es das halt. Ja, also da ist eindeutig eine riesige Barriere, die es erstmal zu überwinden gilt. Und das ist auch, also jeder, der sagt, das ist das Gleiche, der weiß schlicht und ergreifend nicht, von was er redet. Ja, davon jetzt mal ganz abgesehen. Ja, wie die Generalistik sich darauf auswirken wird, das ist die große Frage. Und wir werden das bestimmt erst 2026 sehen, wenn die Evaluation dieser Ausbildung dann beginnt und ein paar Generationen von Auszubildenden dann halt in die Praxis gehen. Und dann ist natürlich die Frage, aber wohin gehen sie denn? Gehen sie in die Altenpflege, gehen sie in die Pädiatrie oder gehen sie in das Krankenhaus? Ich vermute, sie werden dahin gehen, die am besten zahlen.
Das glaube ich auch, definitiv. Ja?
Weil alles andere würde erstmal wenig Sinn machen, weil ich müsste schon ganz schön verzweifelt sein, dass ich mir, sagen wir mal, gut und gerne 1.000 Euro weniger aufs Konto geben lasse jeden Monat, nur damit ich dann, nur damit ich im Prinzip denselben Job machen kann, nur mit einem anderen Klientel. So, das heißt, da wird es also ganz massiv dann wieder diese Pflegeprämien geben und Werbung jenseits von Gut und Böse. Meine Social-Media-Kanäle sind überfüllt mit Werbungen, Werbeangeboten, und ich möchte doch am besten hier gleich anfangen und hier bekomme ich 10.000 Euro und ein Betriebsauto und hier darf ich kostenfrei wohnen und alles Mögliche. Und ja. Na, also ich denke nicht, dass wir hier eine Verbesserung sehen werden, zumal die generalistische Pflegeausbildung fachlich ein bisschen zusammengestrichen worden ist.
Ich war ja schon eine frühe Kritikerin der generalistischen Ausbildung, weil ich denke, die ist auch 20 Jahre zu spät, eigentlich fast 30 Jahre zu spät eingeführt worden in Deutschland. Und die Auswirkungen auf die Altenpflege werden wir so haben, weil es die in anderen Ländern so zu sehen war. Also das in der Altenpflege wird auch in vielen anderen Ländern weniger gezahlt. Und so dass die gerade bei Generalistik zu sehen ist, dass die generalistisch ausgebildeten Pflegefachpersonen in Krankenhäuser gehen, weil sie dort einfach mehr Geld kriegen. Und das ist in Australien auch so ein bisschen ähnlich. Das sind doch fast um die 1000 Dollar, also ein paar hundert Dollar, also das kann man mit 1000 Euro quasi umsetzen. Das ist einfach eine Menge Geld, weil man einfach den Lebensunterhalt auch zahlen muss und auch eine Familie unterstützen muss. Ich glaube einfach, dass wir in der Altenpflege eine weitere Deprofessionalisierung sehen werden, das was nicht gut ist. Ne? Das habe ich ja schon letztens gesagt in einer Besprechung, Melanie, da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung. Gerade in der Altenpflege, glaube ich, brauchen wir gut qualifiziertes Pflegefachpersonal. Die müssen über gutes geronnte psychiatrisches Wissen haben, die müssen gutes Assessment-Wissen haben, die müssen gut mit Ärzten kommunizieren können, die müssen schnell agieren können. In Australien übrigens arbeiten Nurse Practitioner auch in Pflegeheimen, damit sie eben auch transferieren können, Medikamente ansetzen können, den Tod feststellen können, bis hin zu, weil es da einfach keine Ärzte gibt. Von all diesen Gedanken sind wir in Deutschland, also in den Pflegeheimen, sind wir in Deutschland ganz weit entfernt. Deswegen machen wir gerade eine gefährliche Entwicklung durch für die Altenpflege. Meine weiteren Hypothesen ist, dass wegen der Generalistik werden sich weniger Abiturienten, ihr habt jetzt gerade mehr, aber insgesamt glaube ich, weniger Abiturienten dafür entscheiden, wenn die erstmal feststellen, dass man auch noch Deutsch, Englisch und Religion oder so machen muss. Ist ja gerade nicht so abendfüllend. Das wäre mir schon zu wenig gewesen damals, meiner Ausbildung. Und deswegen glaube ich, dass wir werden feststellen, dass nach der Generalistik das Wissen nicht so gut ist, wie man es sich erhoffte. Man wollte in Deutschland nicht anerkennen, dass wir dann gleich, und es wurde auch nicht gefordert von den Berufsverbänden, sofort die Weiterbildung mitdenken müssen, dass sie gefordert werden muss. Ne, dass für bestimmte Bereiche einfach eine Weiterbildung durchgeführt werden muss. Das wäre schlauer gewesen. Deswegen glaube ich, dass es in Zukunft weitere Berufsbereiche geben wird, die sich auskoppeln werden von den Pflegeberufen. Es werden spezialisierte Berufe entstehen aus den Pflegeberufen heraus, weil man die Leute ja trotzdem braucht. Meine Hypothese ist, und die habe ich heute noch mal so ein bisschen so entwickelt, glaube ich, beziehungsweise schon länger eigentlich vor Augen, wahrscheinlich werden wir für Anästhesie, Intensiv und so weiter sogar Studiengänge entwickeln. Also in einigen Bundesländern gibt es die, so Bachelor, Intensiv, Anästhesie. Und für das, was wir heutzutage unter Pflegeberuf verstehen, da wird ein unattraktiver Rest bestehen bleiben. Das ist der Rest, den keiner machen will. Den kann man auch nicht mehr ausgliedern. Und das ist dieses, das bin ich salopp, Wasche, Schneiden, Föhnen. Ne, also das, was so übrig bleibt an unattraktiver Verrichtung. Das ist meine Hypothese, die ein bisschen provokativ ist, aber auch nicht ganz unrealistisch, glaube ich.
Ich würde noch mehr provozieren.
Du willst noch mehr provozieren? Mach mal, Melanie.
Ich denke, dass es in Zukunft so kommen wird, dass die Studierten ins Krankenhaus gehen und die Generalisten in die Altenpflege.
Okay.
Das könnte auch sein, ja. Das ist einfach, alles, was in Richtung Studium und Weiterentwicklung geht, geht in Richtung, ich sage jetzt mal, ne, wie auch im medizinischen Bereich Fachbereiche ausgegliedert werden. Und das Thema der Anästhesie oder ich sage jetzt mal als Beispiel, das ist ja für mich in der Altenpflege, ist das ja nicht die Fachrichtung, die ich anstreben würde, höchstwahrscheinlich. Ja. Oder, ne, also vielleicht nochmal Richtung Intensiv, ne? Das ist vielleicht nochmal ein Thema oder Palliativ, ne? Das genau, sind Dinge, Palliativ. Die auch in der Altenpflege. Genau. Also ich glaube, in der Altenpflege wird es zukünftig so sein, dass das studierte Personal die Führung übernimmt, sozusagen, und die Generalisten dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind und das ganze Advanced Nursing Programm, alles, was wir studiert haben, die gehen ins Krankenhaus.
Das könnte sein. Also mein Gedankengang ist ja auch, wenn man bedenkt, auf was für ein Qualifikationsniveau wir in Wirklichkeit die Pflegeberufe qualifizieren, wären wir ja, wenn wir es mit dem englischen System vergleichen, im Grunde Enrolled Nurses. Das heißt, es ist ja die Position unter der registrierten Pflegefachperson. Und mehr ist es im Grunde nicht. Also aus mehr, also wenn ich unter Nicht-Covid-19-Zeiten bin ich ja immer relativ viel im europäischen Raum unterwegs, da ist es ja tatsächlich so, dass sie uns mittlerweile auch so betrachten. Das kriege ich in ganz vielen Diskussionen mit Kolleginnen auch mit. Dass sie uns unter ihrem Qualifikationsniveau betrachten in Wirklichkeit. Und wir deswegen auch keine Studierenden an unsere Hochschulen holen können, weil sie um das Niveau der Pflegewissen in Deutschland, also um auch Stellung der Pflegewissen in Deutschland.
Also auf Dauer, wenn sich so eine Entwicklung dann vollzieht, dass sich die Pflegelandschaft dann halt ändert, ja, dann muss sich natürlich auch das Gehalt mit ändern. Ja, gerade wenn man halt wirklich so ein studiertes Klientel dann halt einbringen möchte. Und unterm Strich bleiben dann für Deutschland eigentlich ja nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass man einfach das Steuersäckel öffnet und die Krankenhäuser halt, dass man die Pflege halt besser bezahlt, beziehungsweise dass man die Möglichkeit im Gesundheitssystem schafft, dass die Pflege besser bezahlt wird oder selber abrechnen kann. Ja, die Pflegebudgets sind ja, naja, so ein Viertelschritt in die richtige Richtung, was das jetzt angeht. Aber ne, viel, viel, viel zu wenig immer noch. Das ist meiner Meinung nach die erste Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man rigoros die Krankenhäuser in Deutschland zusammenstreicht und neue, größere Zentren baut, gegen den Willen der Landbevölkerung oder gegen den Willen von vielen Teilen der Bevölkerung, weil die das schlicht und ergreifend erstmal ablehnen werden. Ja, das sieht man immer wieder. Dass man dann das Klinikpersonal, was man sozusagen dann halt frei macht, konzentriert in diesen größeren Zentren, wo man versucht, dadurch dann halt die Sachen zu verbessern. Und wenn man das macht, ja, gut, klingt erstmal einfach, aber so ein Krankenhaus kostet natürlich auch. Und das werden in der Regel dann Neubauten sein an neuen Orten, die erstmal erschlossen werden müssen. Und wenn man jetzt mal so davon ausgeht, dass das so, sagen wir mal jetzt über den Daumen 500 Krankenhäuser sind, die dann neu gebaut werden müssen, um 1500 zu ersetzen. Also den Preis möchte ich mir nur auch nicht gut vorstellen. In beiden Fällen muss Geld fließen.
Ja. Das stimmt. Das ist so eine Idee, ist ja in Ostfriesland, in Georgsheim.
Ja, genau. Daran habe ich auch gerade eben gedacht.
Stell mir mal diese Kreuzung vor. An dieser Kreuzung steht dann irgendwann mal dieses Krankenhaus. Ich kenne Georgsheim, ne? Also von Emden nach Aurich oder Norden fährt. Dann ist da eine Kreuzung, das ist Georgsheim. Da gibt es auch eine Tankstelle und dann fährt da die Bahn irgendwie durch. Und das ist Georgsheim. Und da soll dann ein Krankenhaus stehen. Inmitten von nichts. Das ist so.
Naja, sie haben ja aber eine Bahnlinie. Da können sie ja vielleicht noch einen Bahnhof hinsetzen, ne?
Oh. Ja.
Wenn sie jetzt bauen sie das Krankenhaus direkt, dann haben sie vielleicht. Oh, das wäre doch eine Idee. Sie könnten das Krankenhaus einfach über die Bahnlinie bauen. Ey, dann bauen sie sozusagen in den Keller des Krankenhauses gleich den Bahnhof ein.
Also, das ist jetzt viel zu modern gedacht. Das kannst du jetzt nicht erwarten. Das geht gar nicht. Vor allem, wie willst du jetzt auf. Ne, mach ruhig.
Ja. Nee, ich habe, also dieses Thema, das beschäftigt mich ja auch sehr. Ich bin ja viel auch jetzt im hausärztlichen Kontext unterwegs und man muss einfach sagen, die Struktur der Niederlassung ist schon sehr fördernd für eine Gesundheitsversorgung. Und ich glaube einfach, dass mit der Zusammenlegung von bestimmten Krankenhäusern unbedingt einhergehen muss, dass moderne medizinische Versorgungszentren entstehen, wo dann auch eben Medizinerinnen, Mediziner und auch die akademischen oder nicht akademischen Fach- und Pflegekräfte zusammenarbeiten. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, es muss neue Einsatzfelder geben, um den ländlichen Raum auch weiter und gut zu versorgen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Und wir müssen ein weißes Blatt nehmen und das neu malen, weil in der Struktur, in der wir sind, haben wir jetzt folgende Situation. Die Großen werden von den noch Größeren aufgekauft, weil du nur mit Wachstum in dieser Branche Kohle verdienen kannst. Das ist einfach so. Und das ist in der Krankenhauslandschaft so, das ist in der Pflegelandschaft so, da muss es jetzt quasi einen großen Knall geben, ja, weil man eben merkt, oh Scheiße, Wachstum hat seine Grenzen.
Das System ist zu Ende.
Ist vorbei, kann man nicht mehr so. Ja. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin da, das ist meine Hut, also ja, ich habe mich in der letzten Woche mehrfach aufgeregt, aber es war für mich so ein bisschen frustrierend, also Aufregung mit Frustration zusammen. Kurzes Beispiel, es geht ganz viel um so ein Startup-Investment, ja, was ich eben jetzt, ich kriege das ja auch viel mit, ich bin ja viel in der Branche auch unterwegs und ich sehe eben, wo wirklich viel Geld fließt. Das sind gewisse Fonds, wo eben bestimmte Exits vorangetrieben werden, Finanzierungsrunden und so weiter und so fort. Und da habe ich einen Artikel gesehen, da ging es darum, dass ein guter Bekannter von mir, Matthias, ich habe dich lieb, wenn du das jetzt hörst, gar keine Frage, aber da ging es darum, dass dass die N-Bank richtig viel Kohle reingesteckt hat in eine Online-Klingel. So. Und dann in dem Moment, wie gesagt, ich gönne es denen und es ist eine total normale Struktur und das muss gefördert werden, gar keine Frage. Aber da wird unglaublich viel Geld in Geschäftsideen gesteckt, die nicht gesellschaftsrelevant sind. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum wird dieses Geld nicht, ich sage jetzt mal, jede Schule kriegt jetzt eine halbe Million, los geht's. Jede Schule. Das wird Deutschland kaum merken bei den ganzen Investmentsfonds, die wir in Online-Klingeln reinstecken. Gott, ich glaube, Matthias, der bringt mich um, wenn ich das so sage. Aber das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt, also du kriegst halt keine Kohle raus, ja? Die Investition ist eine andere, aber wir brauchen sie. Und deswegen glaube ich einfach, dass der Grundgedanke der Investition eben in die Gesellschaft fließen muss. Sonst werden wir diesen Dreh nicht hinbekommen. Und dann haben wir auch wirklich die Möglichkeit, eine Veränderung zu schaffen, denn wir brauchen natürlich moderne Krankenhäuser, um die Digitalisierung so umzusetzen, wie wir sie schlussendlich in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wollen, ne? Und sehen. Also das darf man halt auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Geld muss nochmal neu und anders angefasst werden und wir müssen uns in Deutschland mehr auf die wirklich relevanten Dinge konzentrieren, weil sonst werden wir, ich sag immer so schön, ne, die Babyboomer, das ist ja quasi so der Tannenbaumsockel. Und jetzt überleg mal, jetzt soll der Stamm versorgen. Wie soll das funktionieren? Das funktioniert einfach nicht. Das ist auf den ersten Blick zu erkennen. Und deswegen müssen wir eben viel mehr in die Versorgung investieren und nicht in Klingeln.
Okay, ich muss einfach jetzt, was um alles in der Welt ist eine Online-Klingel?
Ja, ich wollte nämlich auch gerade fragen.
Also
Ich hatte
das ist
also Bild
so,
vor Augen.
genau, das ist sicherlich total sinnvoll. Also für jeden von uns, der nicht zu Hause ist regelmäßig, das heißt, du kannst dich quasi über eine Fernbedienung mehr oder weniger aus der Ferne zu deiner Haustür schalten und sagen, ich bin nicht da oder kommunizieren mit dem Postboten oder ich weiß es
Entschuldigung.
nicht. Wenn du im Flugzeug sitzt, kannst du halt sagen, ich bin nicht zu Hause, stellen Sie es hinten im Schuppen ab oder so.
Ach
Also
so.
es gibt sicherlich sinnvolle Ansätze, eine Online-Klingel zu kaufen und das Ding ist ja auch nicht teuer. Mir ging es aber also, dass dieses Bild in meinem Kopf, das war einfach, wo ich denke, okay, die N-Bank, die finanziert gerade arsch viel Kohle in solch eine Idee, aber gerade werden unglaublich viele Existenzen gehen kaputt, weil sie ihre Novemberhilfe nicht ausgezahlt kriegen. Und das sind für mich einfach Dinge, die gehen mir nicht in den Kopf.
Also, aber das Problem ist einfach, also es gibt Möglichkeiten, andere Möglichkeiten als die Online-Klingel, auch digital, um jetzt zu sagen, um jetzt DHL zu sagen oder wem auch immer oder Hermes, keine Ahnung, ich bin nicht da oder ich wüsste jetzt auch, wie ich vielleicht anders. Das bringt mich gerade ein bisschen aus der Fassung, weil ne, bei der Online-Klingel, wenn ich jetzt irgendwie im Kopf hätte, dann würde ich wieder fragen, zahlen die Pflegekassen das überhaupt? Ich habe eine Online-Klingel zu Hause und damit wird alles Mögliche gleich erfasst und dann geht das zu irgendeinem Pflegedienst, dann sehe ich den Sinn tatsächlich irgendwie nochmal ein. Aber so ist es etwas, was tatsächlich eine Luxusvariante für Luxusproblem ist, für Geschäftsreisende und Businessmenschen oder die von 8 bis 5 irgendwo im Büro sitzen, was sich vielleicht auch in ein paar Jahren als obsolet erscheinen lässt.
Man könnte dem ganzen Sinn verleihen, tatsächlich, indem man sagt, ich kann den Angehörigen anrufen, wenn Mutter nicht aufmacht, also der private Pflegedienst sozusagen dann Kontakt aufnehmen kann, entsprechend zu den Personen, die nicht zu Hause sind. Da könnte man vielleicht noch den Dreh hinkriegen, ja.
Ja, aber da gibt es sogar das Telefon für.
Ja, ich will das auch gar nicht, wie gesagt, ich
Nein.
glaube, Ideen sind wichtig und es gibt ganz viele Branchen und Schwerpunkte und da gibt es Entwicklungen und es gibt auch einen Absatzmarkt und so weiter und so fort. Aber was ich meine, ist einfach, wo möchte Deutschland investieren? In welchen Bereich? Und wir müssen einfach, genau, und wir müssen gucken, in der Bildung und in der Pflege ist so ein großer Investitionsstau. Und
Absolut. Wir
es ist,
stagnieren.
glaube ich, und es ist
Ja.
ein einfaches, ich sage jetzt mal, die Schulen, ne, wirklich mit Millionen auszustatten. Ich verstehe
Knuffige
nicht das
Skills
Problem.
Labs.
Ja, ich
Richtige Skills
verstehe
Labs.
aber nicht das Problem. Ich verstehe nicht das Problem, warum das nicht der Fall ist. Das geht mir halt nicht in den Kopf und das macht mich dann sprachlos.
Weil der Mehrwert nicht gesehen wird. Die sehen tatsächlich den Mehrwert nicht. Für sie ist Pflegeberuf Waschen, Schneiden, Föhnen und die sehen den Mehrwert darin nicht. Und was du vorhin gesagt hattest, das ist ja auch nochmal ein Punkt, Pflegeberufe sollten gar nicht nur in Krankenhäusern arbeiten, sondern das, was ich in vielen anderen Ländern auch gesehen habe, Prävention, Gesundheitsförderung, in dem wohnortnahen Bereich gemeinsam mit Ärzten Sprechstunden durchführen, beraten, chronisch Kranke begleiten, Palliativversorgung, gut, das gibt es ja durch die SAPV, aber so viele andere Bereiche, in denen Schools Nurse, Public Health Nurse, also ne, all das wäre ja möglich, in Polikliniken mit gemeinsamen Ärzten zusammenzuarbeiten, ohne jetzt Delegation mitzudenken. Ich meine, in Niedersachsen, wir leben ja in einem Bundesland, in dem gefeiert wird, dass in einem Landkreis ein Modellprojekt läuft, wo ein ambulanter Pflegedienst in Delegation Aufgaben für Hausärzte übernimmt. Da geht es vital, also ne, wo ich dann denke, das sind Konzepte des letzten Jahrhunderts.
Ja, ich
Des
bräuchte da
letzten
ehrlich gesagt nur die
Jetzt.
Abrechnungsziffer.
Des letzten Jahrhunderts. Ey, es geht um Blutdruckmesse, Sturzprävention,
Ich weiß.
keine Ahnung. Da denke ich mir, das ist doch jetzt kein Fortschritt. Das wird tatsächlich, habe ich kürzlich noch von einer Abgeordneten gehört. Dann denke ich immer, das kann auch nicht sein, dass sie das als Fortschritt empfinden. Das hat nichts mit einer verbesserten Versorgung zu tun.
Aber das ist auch die Problematik in der Problematik in der Selbstverwaltung der Krankenkassen, dass sie eben nur über diese Innovationsfondsprojekte und so weiter, die irgendwie manchmal 2, 3 Jahre dauern, dass sie nur dann in die Regelversorgung münden lassen. Und deswegen entstehen genau solche Projekte, ja, weil die dann tatsächlich ganz hoch aufgehängt werden mit, ich weiß nicht was. Ich habe gerade gesagt, ne, ich brauche nur die Abrechnungsnummer. Ich weiß schon ganz genau, wie das funktioniert, weil wir das nämlich seit 4 Jahren machen. Und ich glaube einfach, dass das ist ein Thema. Ich halte viel von Wissenschaft und ne, Martina, das weißt du. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde, dass wir aber zukünftig, wenn wir mal ein bisschen Tempo aufnehmen wollen, vielleicht mal kleinere Evaluationen auch möglich machen können. Also jetzt nicht bei solchen Risikodingen, ne? Also wenn es jetzt um Gesundheit geht, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Da muss natürlich auch eine gewisse langfristige Begleitung sichergestellt werden. Aber ich finde halt tatsächlich so viele Dinge, da braucht es keinen Innovationsfonds. Da können wir wirklich einfach ein Jahr, halbes Jahr durchtesten, gucken, gibt es eine Verbesserung und zwar nicht nur im Sinne der Einsparung, weil das ist nämlich oft, ne, die Herangehensweise, sondern der Verbesserung von Lebensqualität, der Verlängerung und so weiter. Und dann können wir auch einfach mal ein bisschen zügiger vorankommen.
Das Problem ist, dafür gibt es dann die Stellen nicht und dann gibt es kein Personal und dann erfolgen auch solche Evolutionen nicht. Da gibt es einfach auch ein Finanzierungsproblem in solchen Evolutionen. Aber du hattest gerade schon genannt, wir machen das seit 4 Jahren und du hast ja gerade auch mit deinem Unternehmen, und dazu kannst du gleich, finde ich, gerne noch was sagen zu deinen Pflegepionieren bzw. Care Pioneers, was du da eigentlich machst, was bedeutet das eigentlich? Und du hast auch dieses Telepflegeprojekt gemacht. Also du bist da auch zum Thema Digitalisierung der Pflege unterwegs. Und das meintest du wahrscheinlich, das machen wir schon seit 4 Jahren. Da kannst du wahrscheinlich jetzt immer ganz gut anknüpfen und sagen, warum? Also ich weiß auch, dass es ja eine Anfrage gab im Landtag an das Sozialministerium zu Telepflege. Und da hat man offensichtlich den Mehrwert nicht erkannt, weil man dachte, Pflegen ist dann nur direktes Handanliegen und hat die Potenziale noch nicht gesehen. Und es gibt ja sehr hohe Potenziale für Digitalisierung, gerade im Bereich der ambulanten pflegerischen Versorgung, weil wir hier in der Unterversorgung sind. Das müssen wir auch mal ganz klar festhalten. Und die Unterversorgung wird in Zukunft ja größer werden, wie du schon zu Anfang schon gesagt hast. Na, wir müssen eben auch anerkennen, die Leute werden nicht angemessen, bedarfsangemessen versorgt. Können sie auch nicht, weil zu wenig Leute da sind. Und da ist die Frage, was kann Telepflege machen? Was habt ihr gemacht? Und was ist überhaupt Care Pioneers oder Pflegepioniere?
Marc, du hast dich aber zwischendurch noch gemeldet.
Ja, tatsächlich wollte ich darauf auch raus, weil, aber so ist der Bogen natürlich wesentlich schöner, weil wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass die Bevölkerung immer älter wird und es immer problematischer wird, gerade in den ländlichen Bereichen die Versorgung aufrechtzuerhalten. Aber selbst wenn man von der Versorgung jetzt mal wegtritt und beispielsweise nur das Feld von Beratung, Gesundheitsprävention anspricht, wo ist die Digitalisierung dabei, ja? gibt es eine Möglichkeit für digitalisierte Pflege? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber so ist es natürlich viel schöner.
Martina hat das ja so wunderbar romantisch alles ausgedrückt. Ne? Genau.
Marc, wir sind einfach ein gutes Team.
Genau, ihr passt da großartig zusammen, ohne Worte sozusagen. Ich glaube, ich sehe die Digitalisierung immer als Methode. Ja, also für mich ist es irgendwie gar kein Ersatz oder in irgendeiner Form die neue Form von Pflege, sondern es ist eine Methode, die Pflegeversorgung zu unterstützen. Und das sind ja unterschiedliche Bereiche, die sich da ja definieren lassen. Also bei uns ist es so, dass wir die Digitalisierung eigentlich auf mehreren Ebenen voranbringen. Einfach um Unternehmen und auch schlussendlich die Pflegebedürftigen, dass mehr Zeit entsteht. Ja, also das ist irgendwie erstmal der Ansatz, dass Dinge, die kompliziert sind, einfacher werden. Ja, dass Aufgaben, die eigentlich nicht für die Pflege vorgesehen sind, dadurch entlastet oder weggenommen oder wegfallen werden so. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Das erste ist beispielsweise das papierlose Büro. Da gibt es eigentlich schon ganz viele Ansätze, auch im Rahmen der EDV-Dokumentation natürlich. Aber darüber hinaus natürlich wirklich keine Papier, kein Ordner mehr stehen zu haben. Das ist ja völlig irre, ne? Also wir haben ja, die Innovation ist ja der nächste Schritt weg vom Fax. So, das ist ja Gesundheitsversorgung. So, und deswegen ist natürlich das papierlose Büro echt ein ganz krasser Fortschritt. Aber das Ganze macht eben auch nur Sinn, wenn die Schritte dahinter logisch miteinander verknüpft sind. Bedeutet, grundsätzlich akzeptiert eben die Krankenkasse auch die Online-Signatur. So. Und das, was wir jetzt gerade eben erleben, ist, dass im digitalen Büro bei ganz vielen sozusagen die Grenze ist, ja, und dass sie sagen, okay, jetzt haben wir alles digital, wirklich alles digital, und jetzt wird auf den Drucker gedrückt und dann kommen, ich weiß nicht, wie viele Zettel raus, die alle noch wieder unterschrieben werden müssen und zur Krankenkasse geschickt oder gefaxt. So, wir sind da sicherlich jetzt schon ein paar Schritte weiter. Ich denke, das ist ein Thema, was vielleicht dann jetzt auch wirklich mal ad acta gelegt wird, aber es sagen immer noch ganz viele Unternehmen, Pflegedienste zu mir, kennen Sie jemanden, der das irgendwie bei der Kasse mal durchgeboxt hat? Ich kenne jemanden, ich leite da immer weiter, da wird dann die Argumentation aufgebockt, wie man sicherstellen kann, dass das alles dann echt ist, ne? Auch in der Unterschrift und alles, was dazugehört, und dann muss die Krankenkasse sagen, okay, dann machen wir das jetzt mit der Online-Signatur so. Dann ist das geschafft. So, das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, anhand dieses Beispiels zu sagen, erstmal, es gibt so etwas wie papierloses Büro. Es gibt irgendwo schon Personen, die das machen, die das durchgeboxt haben. Wir vernetzen miteinander, ja, und unterstützen dann auch das Unternehmen dabei, Fördergelder zu beantragen, um sich auf den Weg zu machen, über ein Jahr zum Beispiel, um so ein papierloses Büro binden oder erstmal umzusetzen. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber so arbeiten wir eigentlich immer. Das nächste Thema ist E-Learning. Das ist für uns immer so der erste Schritt in Richtung digital, wenn die noch gar nicht irgendwas gemacht haben, so, ne, in diesem Bereich. E-Learning hat insofern den Mehrwert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter immer qualifiziert werden, ohne dass sie immer zu 8 Uhr bis 12 Uhr, ich sag jetzt mal im Frühdienst oder wo auch immer, ne, wenn sie dann Spätdienst haben, dann in der Frühdienstzeit dann in der Weiterbildung sitzen. So. Das ist natürlich jetzt durch Corona extrem vorangetrieben worden. So, jetzt kommen natürlich die Themen, dass die viele eben, ich sage mal, nicht wissen, wie kann man sowas konzeptionell einbinden. Ja, wie kann ich überhaupt meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereiten, wie gehe ich mit E-Learning um, wie kann ich es gut anwenden, wann kann ich es tun. Das sind Themen, die wir eben auch unterstützen, auf eine ähnliche Art und Weise, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Dennoch haben wir dann natürlich die Situation, dass E-Learning häufig ja auch eben gefördert wird, beispielsweise über unterschiedliche Bereiche. Und dann sagen die Kostenträger, nee, also online, nee, das fördern wir nicht. So, und das ist dann wiederum unsere Aufgabe, was ich dann eben für mich im politischen Rahmen sehe, dass ich einfach Gespräche führe, dass ich Druck mache, dass ich versuche, auf Augenhöhe in irgendeiner Form mit bestimmten Kostenträgern zu sprechen und zu sagen, warum funktioniert das nicht, wie funktioniert das? Ich bin da ja jetzt nicht immer ausschlaggebend, aber vielleicht eben eine Stimme mehr, die dann dazu führt, dass es da zu einer Veränderung kommt. Und das hat tatsächlich auch dazu geführt, jetzt in den letzten Monaten, dass eben unterschiedliche Kostenträger sagen, Online-Schulung wird auch gefördert, ja, in Teilbereichen oder sogar vollständig. So, dann haben wir das Thema Telepflege. Telepflege ist für mich sehr, sehr komplex. Wir haben unterschiedliche Szenarien, da kann ich mal kurz anreißen. Wir haben klassische Angehörigensprechstunde. Das ist die einfachste Version von Telepflege. Das kennen wir so auch vom Arzt, ne? So eine Online-Sprechstunde, das kann man auch unglaublich gut für Pflegedienste und stationäre Einrichtungen anbieten. Da ist zum Beispiel total interessant, dass aktuelle Software noch gar nicht auf den Pflegemarkt angepasst ist. Also die kommen von der Medizin, so die klassische Online-Sprechstunde, ja, geht nicht länger als 30 Minuten, ne, muss irgendwie mit einer Grundsoftware in Verbindung sein, damit Terminvergaben gemacht werden können und so weiter. Das heißt also, der ganz klassische unabhängige Online-Sprechstundenanbieter, den gibt es so noch gar nicht, beziehungsweise jetzt kommen so ein paar auf den Markt. Aber das ist auch dann so ein bisschen meine Aufgabe. Ich rede ja mit ganz, ganz vielen auch über solche Themen und habe ja auch viele Dokumentationsanbieter, mit denen ich auch immer in meinem Gespräch bin und sage, das müsst ihr machen. Das fehlt. Das fehlt auf dem Markt, ja. Und versuche so eine Art Praxisnähe versuche unsere Praxisnähe eben zu einer Verbesserung der Produkte auch zu führen. Dann haben wir natürlich das Thema Hygienevisiten. Total spannend, also Hygiene- oder Pflegevisiten, zum Beispiel im Rahmen einer Konzernstruktur. Bedeutet, wir haben zentral den Hygienechef, Chefin, wie auch immer, wir haben Qualitätsbeauftragte, Beauftragten, bestimmte Managementstrukturen, Gesundheitsmanagementbeauftragte, was weiß ich. Also diese ganzen zentralen Aufgaben, die aber regelmäßig sich auf den Weg machen, kilometerweise zu den stationären Pflegeeinrichtungen, ne, mit denen sie angesiedelt sind, und dort ihre Kommunikation mit den dort vor Ortigen Verantwortlichen zu führen. Die Idee war jetzt eben auch zu sagen, warum können wir nicht eine Hygienevisite online machen? Ja, da muss ich gar nicht mehr in irgendeiner Form da ständig hindüsen. Naja, man sollte jetzt nie mehr vor Ort, ist auch doof, darum geht es natürlich nicht. Aber es geht um Entlastung. Es geht darum, dass ich nicht für 10 Minuten, da müssen ja ganz viele Menschen zusammenkommen, ganz viele Menschen müssen Zeit haben und so. Und so habe ich die Möglichkeit, das recht schnell zu machen. So, ich kann sogar noch das Gesundheitsamt mit einbinden in die Struktur. Auch total spannend zu gucken, wie kann ich vielleicht auch in unserer Struktur das Gesundheitsamt oder andere Verantwortliche, Betriebsärzte beispielsweise, ne, dazuschalten. Gibt in Rastede zum Beispiel Betriebsärzte, die das mittlerweile machen, und ich habe die Möglichkeit, viel schneller an meine Expertise zu kommen. So, dann haben wir das klassische Pflegedienst-Hausarzt-Modell oder pflegestationäre Pflegehausarztmodell. Da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis wir sozusagen auf dem Weg sind, dass da auch eine romantische Beziehung entsteht.
Das ist sehr schön formuliert.
So, das hat aber auch, das hat alles seine Gründe, ja, warum und weshalb bestimmte Hausärztinnen und Hausärzte das vielleicht noch gar nicht so wollen, warum sie nicht bereit sind, warum sie sich nicht entwickeln können oder wollen, also es sind, und das gilt ja auch für die Pflege, das kann man in alle Bereiche ziehen, ja, und was wir dann machen ist, dass wir durch unsere Kontakte, die wir haben, offene Hausärztinnen und Hausärzte finden, die so etwas mit projektieren, ja, und die in irgendeiner Form zumindest erstmal diese Prozesse mitdenken. Und das ist nämlich das Spannende. Das eine ist, dass ich sage, okay, ich habe die Infrastruktur, ich habe jetzt mein iPad, ja, das ist super, aber damit funktioniert es ja noch nicht, sondern wir müssen die Prozesse denken. Was bedeutet es, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt meinen Arzt, meine Ärztin sprechen möchte? Ja. In den ersten Schritten machen wir es eigentlich so, dass wir sagen, lass uns erstmal über Fallbesprechungen, fest getaktete Fallbesprechungen, sei mal Donnerstag, ne, 17 bis 18 Uhr, mit dem Arzt, mit der Ärztin in Kontakt zu treten. Erstmal ein bisschen üben, sozusagen, ja. Und dann muss aber in den nächsten Schritten geguckt werden, wie müsste eigentlich der Prozess in der Arztpraxis funktionieren, wenn Pflegedienst oder stationäre Einrichtungen Kontakt aufnehmen. Bedeutet also, die MFA in irgendeiner Form muss geschult sein, da muss vielleicht die ganze Zeit ein Bildschirm sein, das Ganze muss die ganze Zeit online sein, und in dem Moment, wo eben jemand anruft, muss man dann eben sagen, ich frage mal, ob die Ärztin, der Arzt kurz Zeit hat, oder er ruft zurück, wie auch immer. Aber das sind Prozesse, die sind ja nicht da. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir auch da in zum Beispiel in einem Jahr mit bestimmten Fördergeldern die Möglichkeit schaffen, diesen Prozess zu entwickeln.
Also wenn ich das so höre, und ich hatte ja nun auch die Antwort auf den Antrag, auf diese kleine Anfrage gelesen und habe mich dann auch schon wieder geärgert, und mittlerweile ärgere ich mich ja schon gar nicht mehr. Aber wo ich dann denke, das, was du jetzt berichtet hast, zeigt ja auch, dass ihr versucht, mit dem Prozesse zu ermöglichen, das hast du jetzt mehrfach gesagt. Also ihr wollt Prozesse unterstützen, die in der Alltäglichkeit der pflegerischen Versorgung im ambulanten Bereich auch stattfinden, die auch gefordert sind, die aber meistens kostenmäßig tatsächlich nicht abgebildet sind im Übrigen, bei den Leistungskomplexen und so weiter. Aber was da Tätigkeiten sind und die ja zu einer guten, berufsübergreifenden, klientenorientierten Versorgung dazu gehören. Diese Prozesse laufen ja analog ständig ab und kosten einen Haufen Zeit, einen Haufen Nerven übrigens auch. weil man ja ständig versuchen muss, mit den Ärzten oder wem auch immer zu kommunizieren. Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es bei euch bei der Digitalisierung in der Pflege nicht um Ersatz der Pflege, sondern oder pflegerischen Versorgung, sondern um Ermöglichung der pflegerischen Versorgung. Damit natürlich auch nochmal Potenziale freizusetzen, aber auch eine Verbesserung zu ermöglichen. Was natürlich was ganz anderes ist, als das, was sich viele auch vorstellen. Es geht also nicht darum, nicht nur allein darum, ich meine, da wird es auch hingehen in der Digitalisierung der Pflege, es geht nicht allein darum zu sagen, wir möchten jetzt den klientennahen Kontakt jetzt außer Kraft setzen. Das ist erstmal primär nicht
euer Interesse. Wir möchten ihn ermöglichen.
Genau, ihr wollt ihn ermöglichen damit. Genau. Ja, das ist sehr vielfältig, was ihr macht. Das ist schon sehr interessant, finde ich.
Ich glaube, was halt wichtig ist, wir haben ja zum Beispiel noch ein Projekt, das heißt kommunale Televersorgung. Da geht es eben darum, dass wir wirklich über 3 Jahre hinweg eine große Infrastruktur aufbauen, die kommunal aufgesetzt ist und die eben die Möglichkeit schafft, auch alle Institutionen mit einzubeziehen in diesem Projekt und vor allem die Pflegebedürftigen und Angehörigen nicht vergisst. Denn das ist nämlich oft das Problem, also klar institutionell zu denken, das macht erstmal jeder. Diese ganzen Digitalisierungsfonds, die sind alle auf Institutionen beschränkt. Also das heißt, ne, ich bin jetzt ein Krankenhaus und ich kann mich jetzt digitalisieren, ich bin jetzt eine Pflegeeinrichtung, ich digitalisiere mich jetzt und so weiter. Aber wer denkt denn sozusagen an die übergeordnete Infrastruktur und wer bezahlt, darüber nachzudenken? Und das ist nämlich genau der Punkt, was wir mit der kommunalen Televersorgung über Heimat 2.0 und Fechter und Lohne jetzt machen, dass wir halt im ersten Schritt gucken, also, dass wir Blaupausen entwickeln. Blaupausen für die Pflegeeinrichtung, für das Krankenhaus, für das Sanitätshaus und so weiter. Erstmal im ersten Schritt, was brauchen wir selber, um Televersorgung zu ermöglichen? Also, beziehungsweise welchen Mehrwert erhalten wir durch bestimmte Televersorgungsansätze? Der zweite Schritt ist, wen brauche ich von außen, damit ich bestimmte Dinge umsetzen kann? Also, ich brauche den Kontakt zu meinem Hausarzt, zur Therapie oder wie auch immer, um besser versorgen zu können. Und dann schauen wir, wenn diese ganzen Fäden oben offen sind sozusagen, schauen wir, wie können wir diese miteinander verbinden in eine sinnvolle Kommunikationsstruktur, weil mehr ist es im ersten Schritt nicht. Es geht erstmal darum, Kommunikation zwischen den Institutionen zu ermöglichen. Und dann wird es spannend, weil wir nämlich im zweiten Schritt gucken, wie können wir das auf den Landkreis Vechta erweitern und dann wollen wir es nochmal auf den Landkreis Kloppenburg erweitern. Also das heißt, es geht da wirklich darum, kommunal Televersorgung sicherzustellen. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, ist auch was ganz spannend ist, ich bin gerade im Gespräch mit Nordrhein-Westfalen, mit einer Institution. Es ist auch ganz viele Krankenhäuser, gibt es da aber auch im ländlichen Raum und so weiter. Und unsere Idee ist zu gucken, wie können wir Fachpflegekonsile sinnvoll einsetzen. Nicht Arztkonsile, darum geht es nicht, es geht um die Fachpflege. Und das ist nämlich spannend, weil die haben nämlich Krankenhäuser und stationäre Einrichtungen und die Idee ist tatsächlich zu schauen, wie kann zum Beispiel eine Fachpflegekraft im Krankenhaus sich eine Expertise von einer gerontopsychiatrischen Fachkraft aus dem Altenheim holen, um jetzt mit einem demenziellen Bewohner umzugehen, besser umzugehen. Oder gleichzeitig aus der stationären Pflege eben dann die Wundspezialisten aus dem Krankenhaus dazu zu holen. Das heißt, wir können das entweder kommunal denken oder wir können das im Rahmen eines Konzerns, einer Konzernstruktur nenne ich das jetzt mal, muss ja nichts Privates sein, ne? Aber ne, so, wo eben Institutionen miteinander arbeiten, die jetzt sozusagen aber intern organisiert sind. Und das ist eigentlich nur unser Job. Wir möchten diese Infrastruktur schaffen und dabei begleiten wir.
Was ja dabei nochmal wieder interessant ist bei dem Fachpflegekonsil, ist, dass du ja ein Konstrukt, ein Konzept reingebracht hast, was es in Deutschland ja noch gar nicht gibt. Nämlich nämlich anzunehmen, dass tatsächlich bei spezifisch fachlich qualifizierten Pflegefachpersonen auch eine Expertise vorhanden ist, nämlich Wundversorgung, Schmerzmanagement, Hygiene, ne, und so weiter und so fort. Und dass man diese Expertise eben auch Sektoren wie auch settingübergreifend abfragen könnte, um damit auch die Qualität der Versorgung zu verbessern. Also die Idee des Fachpflegekonsils finde ich super. Muss ich wirklich sagen, finde ich eine ganz tolle Idee. Und das dann auch nochmal mit Digitalisierung zu verbinden, bedeutet ja auch tatsächlich die knappen Ressourcen der Pflege auch nochmal zu nutzen, die wir nun mal haben, oder auch die Qualifikationsniveaus und Kompetenzniveaus zu nutzen für die unterschiedlichen Bereiche. Das jetzt weiterzuentwickeln, wird extrem viel Sinn machen, meiner Meinung nach. Weil wir tatsächlich nicht in der Altenpflege, wir haben schon vorhin gesagt, in der Altenpflege werden wir es so sehen, dass wir da weniger Fachlichkeit haben werden. Aber wenn klar ist, es gibt da eine Fachperson, die weiß aber, jetzt kann ich mir hier vielleicht die fachliche Expertise reinholen, wäre super. Ich kann das auch für die Heilerziehungspflege, für die Eingliederungshilfe, da wäre das auch toll. Ne, wenn man da für die Eingliederungshilfe zum Beispiel dann so Fachpflegekonsile einholen könnte, damit zum Beispiel, wenn eine Person mit geistiger mehrfacher Beeinträchtigung sich auf einmal verschlechtert in der Pflegesituation oder aus dem Krankenhaus hoppla hopp wieder, ne, zurück überwiesen wird, und dann wissen die, das ist der Klassiker, ne, dann wissen die nicht, was sollen wir hier machen, die hat eine Wunde, ich weiß nicht, wie ich es verbinden soll, das kann ich doch nicht. Wenn man dann natürlich jemanden dann anrufen könnte und sagen könnte, hier, ne, Wundmanagerin aus, was muss ich tun? Das wäre natürlich genial. Also,
und Achtung noch, was auch spannend ist, zu sagen, jemand, der die arabische Sprache beherrscht. Also das heißt plötzlich, dass wir nämlich Patientenversorgung einfach anders verstehen, und zwar eben patientenzentriert. Und wenn jemand 89 ist, ja, und eben in seine Muttersprache zurückfällt durch demenzielle Veränderungen, dass ich in irgendeiner Form die Chance bekomme, eine Verständigung wieder aufrechtzuerhalten und aufzubauen. Und ich finde nämlich, dass wir über diesen Weg auch nochmal eine andere Stellung schaffen für Fachpflegekräfte mit Migrationshintergrund, dass sie nämlich ihre Kompetenzen, die sie mitbringen aus ihrem Heimatland, das oder das kulturelle Verständnis, was sie sozusagen mitbringen, auf eine ganz andere Ebene, in eine Kompetenzebene bringen, die plötzlich was wert ist, wo wir jetzt halt sagen, so klassisch, ja, die ausländische Fachkraft geht gar nicht, ne, und ja, für die Quote vielleicht, aber ansonsten hilft sie uns irgendwie nicht so richtig so. Und das finde ich halt auch nochmal ganz interessant, ja. Mhm.
Das wäre übrigens auch eine ganz große Hilfe für, was weiß ich, Leute, die jetzt halt im Krankenhaus oder in Wohneinrichtungen dann halt sind, die vielleicht die deutsche Sprache halt noch nicht besonders gut können, mit denen, wo es Kommunikationsprobleme gibt und wo es dann vielleicht angenehm wäre, dann halt eine zentrale Stelle quasi virtuell anrufen zu können und dann halt Pflegeexpertise in der Muttersprache sozusagen anzufordern. Also,
richtig.
Ne, das ist ja das Schöne bei digitaler Technik. Das kann ja deutschlandweit sein, ja. Und genau. Das wäre sozusagen, das wäre eine super tolle Sache. Übrigens hatte ich noch eine andere Kleinigkeit, als du gerade gesagt hast, die virtuelle Hygienebegehung, ja. Da habe ich schon in meinem geistigen Auge vor mir gesehen, dass die Hygiene, dass sozusagen die verantwortliche Hygienefachkraft dann mit einer kleinen Drohne über die Station fliegt,
ja, genau,
an der drei Kameras so hängen und dann, ja, halt immer guckt, ne, und sich damit dann halt unterhalten kann.
Aber warum denn auch nicht?
Naja, also, ja, das ist so ganz super unrealistisch, finde ich das tatsächlich.
Nein,
gar nicht.
Ich auch nicht. Aber das so zu denken, das war super. Also, ich muss das nur sagen, mein Schwager ist kürzlich an der Niere operiert worden, in Osnabrück, im Klinikum in Osnabrück, eine Zystenentfernung einer Niere. Und der ist von Da Vinci operiert worden, also von dem Roboter. Ja, genau. Und er war höchst zufrieden damit. Also, weil er sagte, natürlich, das waren natürlich drei kleine oder fünf kleine Einstiche oder so. Und der Roboter, und er war schneller raus. Der war total fit, als er wieder rauskam.
Da Vinci ist fantastisch. Also, der, ja, genau, Name ist verdient.
Ja, ist ein bisschen verdient, genau. Aber genau, und dann solche Technologien auch weiterzudenken für die Pflege tatsächlich mit der Drohne. Warum denn nicht? Also die Technik gibt es ja auch. Also warum soll man die nicht nutzen?
An der Technik geht es ja auch, darum geht es ja schon ganz lange nicht mehr. Also die Technik und auch der Datenschutz, das sind alles Dinge, die wir lösen und schon gelöst haben oder lösen werden. Vielleicht nochmal ganz kurz einmal abschließend von meiner Seite aus zumindest zum Thema Telepflege, weil abrunden würden wir das Ganze nämlich jetzt gerne mit der Telepflegeplattform, die wir entwickeln, die ist schon ein Schritt war gedacht als die Telepflegezentrale. Also das zeigt schon auch die Weiterentwicklung dieser Idee, weil wir nicht mehr von irgendeiner Disponierung oder irgendwie Disposition ausgehen im Sinne von jetzt ruft jemand in der Zentrale an und ich leite jetzt weiter oder sowas, sondern dass wir wirklich sagen, eine Plattform und zwar mit dem Aspekt der Prävention. Und das ist nämlich ganz spannend, also das heißt wirklich Selbsthilfe, Empowerment positiv vielleicht oder positiver ausgedrückt, für Angehörige und Pflegebedürftige zu schaffen, indem sie eben Fachpflege Meinung oder eben eine Fachpflege, ein Expertenwissen zur Verfügung gestellt bekommen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist jetzt mittlerweile so weit gereift, dass man erstmal auf einen Marktplatz guckt, also wo man sagt, okay, ich kann hier Kontakt aufnehmen zu Selbsthilfegruppen bundesweit. Ich kann gucken, ich kann mit den Pflegeberaterinnen und Beratern komplett verbunden werden, also wenn es da um Höhergradierung und solche Sachen geht, ne? Also so andere Themen rund um die Fachpflege, sage ich jetzt mal, ja. Das ist alles auf dem Marktplatz zugänglich sozusagen. Und der nächste Schritt, die Idee, die wir haben, ist, dann ist natürlich ein Login wichtig, ja. Und dieser Login ist gepaart mit Prävention nach § 20. Dann habe ich nämlich die Möglichkeit zu sagen, es kostet den Kunden nichts und der Kunde ist diesmal tatsächlich Patient und oder Angehöriger, weil das hat mit SGB noch gar nichts zu tun, sondern es geht um ein Präventionsangebot und ich habe den Zugang dazu, die Plattform kann sich darüber finanzieren, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das Angebot kostenfrei für den Pflegebedürftigen und Angehörigen und was finde ich dann auf dieser Plattform so? Und wenn ich dann eingeloggt bin, haben wir das in unterschiedliche Selbsthilfegrade aufgeteilt. Ja, ich sage jetzt mal von dem unpersönlichen noch, ich suche mir selber Informationen, Status, bis hin zur, und jetzt habe ich einen persönlichen Chat mit einer Fachpflegekraft und jetzt habe ich einen Videochat mit der Fachpflegekraft und jetzt habe ich nochmal eine Weiterleitung zu einer Expertin oder einem Experten und vielleicht dann auch wieder der Rücklauf zu und jetzt sprechen Sie wieder mit Ihrem Pflegeberater, weil, ne, das macht schon Sinn, ich glaube, Sie brauchen einen höheren Grad, ja. Also das heißt, dass wir es wirklich schaffen, über diese Plattform ein Präventionsangebot für den Pflegebedürftigen, für die Angehörigen zu schaffen, indem sie sich sozusagen Schritt für Schritt immer mehr Hilfe zur Seite holen. Und wenn wir uns das mal angucken, brauchen wir das auch ganz, ganz dringend, weil die Fachpflegeversorgung die kommt ja leider nicht mehr in die Häuser rein, ja. Und wenn wir uns überlegen, wie eben Pflegebedürftige, also was Angehörigen zugemutet wird nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus, ja, da fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Und dann brauche ich wenigstens die Möglichkeit, mir Unterstützung reinzuholen. Wie kann ich es im Rahmen meiner Laienversorgung schaffen, es maximal gut durchzuführen, ja, ohne Fehler zu machen? Und das ist, um das nochmal abzuschließen sozusagen, das ist mein Herzensprojekt für die Nach-Bridge-Zeit, also alles, was jetzt nach unserem Projekt jetzt kommt, dass wir werden das Thema Televersorgung in allen Facetten vorantreiben.
Also das ist gerade jetzt die pflegenden Angehörigen da zu unterstützen mit so einem Telepflegeansatz, finde ich extrem notwendig, weil ich sehe, dass wir seit 1995, seit bestehende Pflegeversicherung Jahr für Jahr Studien veröffentlichen, wie hochbelastet pflegende Angehörige sind, psychisch wie auch physisch. Und es erfolgt keine einzige Reformmaßnahme des SGB XI, die tatsächlich auf einem niederschwelligen Niveau pflegende Angehörige auch unterstützt. Und diese hohe psychische Belastung wird auch tatsächlich in Kauf genommen. Und damit wird auch agiert. Und ich sehe das als ein wirklich großes Problem ein, vor allen Dingen auch, wenn wir in Zukunft sehen, dass wir noch weniger Pflegefachpersonen haben werden, wir in eine weitere Unterversorgung und Fehlversorgung reingehen werden im Bereich der wohnortnahen Versorgung und wir einfach keine neuen Konzepte haben, wie wir es tatsächlich umsetzen können, ist das Problem. Die neue Reform, darüber hatten wir auch schon mal in einem Telefongespräch gesprochen, Melanie, ich sehe die neue Reform der Pflegeversicherung nicht ansatzweise dass es in irgendeiner Art und Weise die pflegenden Angehörigen tatsächlich berücksichtigt. Also ich sehe eher nachteilige Reformen, die da jetzt auf die pflegenden Angehörigen zukommen. Ist der große Kern dieser neuen Reform, dieses neuen Reformansatzes ist der Eigenanteil im Bereich der stationären Pflege. Wenn ich aber vor Augen habe, dass da nur 800.000 Pflegebedürftige in der stationären Langzeitpflege sind, aber die meisten zu Hause von pflegenden Angehörigen versorgt werden, erstaunt mich immer, wie wenig tatsächlich für pflegende Angehörige gemacht wird in den Reformen. Also wir wissen so viel über deren Belastung, so viel. Wir wissen so viel, was sie eigentlich wollen. Wir wissen so viel, wo sie eigentlich unterstützen bräuchten. Und nichts davon findet sich in irgendeiner Reform wieder.
Ja, deswegen versuche ich da auch im Rahmen meiner IHK-Vollversammlungsaktivitäten den Wirtschaftsjoker zu ziehen. Ich sage immer, Leute, wir haben hier mit doppelt belasteten Strukturen zu tun. Und wenn ihr wollt, dass nach wie vor in dem ländlichen Raum Menschen hinziehen und dort Fachkraft arbeiten. Werden und für euch arbeiten, dann muss auch die Gesundheitsversorgung stehen drumherum. Das heißt also, die Wirtschaft und die Unternehmen müssen sich, weil der Staat schafft es an der Stelle nicht oder macht es nicht, wie auch immer, müssen sich eben mit darum kümmern, dass es ihren Fachkräften gut geht. So will ich es jetzt mal ausdrücken, ja. Dass eben das Thema der Vereinbarkeit forciert wird, dass man schaut, wie bekommt man es hin, Mutter zu pflegen, noch irgendwie einen 17-Jährigen zu Hause zu haben, der Dramen hat zu Hause, ja, ein Mann und eine Ehe, die ja irgendwie auch nochmal stattfinden möchte und gleichzeitig möchte ich aber Karriere machen.
Schon.
Ne? Ja, irgendwie ja. Schon so, ne? Genau. Wie soll das funktionieren? Und dieser Wirtschaftsdruck von der Seite, der wird einiges bewegen können. Und da mache ich mir halt, also da mache ich halt auch ganz viele Ansätze, zum Beispiel, dass ich auch sage, wir brauchen Telemedizinpraxen an Unternehmen angedockt, ja, dass die Leute eben die Möglichkeit haben, wir wissen selber, wie kompliziert es ist und hier Arzt und da Rezept und Termin und was weiß ich was, dass ich die Möglichkeit habe, zumindest die kommunikative, ne? Medizin, sage ich ganz bewusst, geht jetzt nicht darum, dass ich da plötzlich auf dem Gynäkologiestuhl in meinem Unternehmen sitze, sondern es geht mir darum, um das mal bildlich genau ein bisschen zu unterstreichen. Nein, mir geht es darum, ich kann irgendwie eine Nachsorge, eine Vorsorgegespräche, solche Dinge kann ich vielleicht über die Online-Medizin an der Stelle unterstützen. Und da wird die Wirtschaft Interesse haben und da wird dann Bewegung reinkommen, aber... Ja.
Also bei der Pflege sehe ich das auch so. Wir haben ja vor ein paar Jahren mal in der Region Wolfsburg genau zu dieser Befragung, also zu diesem Thema pflegende Angehörige auch ein Projekt gemacht und da die Frage, wie reagieren KMUs, meistens sind es ja KMUs, auf das Thema pflegende Angehörige, weil sie haben ja die Mitarbeitenden auch in ihren Unternehmen und das Interessante ist, dass die KMUs das noch gar nicht so auf der Agenda haben und einfach in Kauf nehmen, wenn auf einmal eine Mitarbeiterin, es sind ja meistens nur mal Frauen, die immer noch pflegen, ihre Angehörigen pflegen, dann einfach aufhören oder reduzieren. Wir wissen aber auch, dass die meisten nur deswegen reduzieren, ab einer Pflegezeit, ab einer Stunde fangen die meisten Menschen an zu reduzieren, weil die Belastungen zu hoch wären. Was aber bedeutet, dass jetzt vielleicht eine qualifizierte Mitarbeiterin im Unternehmen fehlt oder jemand anders gesucht werden muss. Und da ist tatsächlich noch ein großes Potenzial vorhanden. Wenn du Interesse hast, kann ich dir auch mal die Ergebnisse senden. Aber da ist ein großes Potenzial vorhanden, nämlich das Thema pflegende Angehörige in KMUs und vor allen Dingen auch in der ländlichen Region mitzudenken, weil es ist so, die haben Menschen, die betroffen sind, sie wissen es tatsächlich nur nicht. Also ganz oft wissen sie es auch nicht, weil es niemals thematisiert wird. Ne, dieses Themengebiet. Und dann gibt es schon Wünsche auch von pflegenden Angehörigen, wie sie das hätten. Also es gibt bestimmte Dinge, die sie daran hindern, dann nachher noch arbeiten zu gehen. Die könnten aber sehr sicher mit sehr regionalen oder mit guten Teleansätzen reduziert und behoben werden, sodass die Menschen trotzdem weiter arbeiten gehen können, weil sie es ja auch müssen. Ist ja nicht so, dass man nur auf Spaß arbeiten geht. Es ist ja nicht so, dass ich denke, ach, ich gehe mal ein bisschen arbeiten, weil ich habe jetzt Langeweile, sondern man geht ja auch arbeiten, weil man irgendwie den Lebensunterhalt finanzieren muss. Man muss so die Hütte abzahlen, die Miete zahlen, das Kind irgendwie ins Studium bringen. Keine Ahnung, was gerade erforderlich ist, aber auf jeden Fall muss man arbeiten gehen in diesem Land. Das wollen die meisten Menschen ja auch. Und wenn sie es nicht können wegen der Pflege, nimmt man ihnen ja auch die Möglichkeit weg, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, gut für sich sorgen zu können und auch vielleicht irgendwie eine Rente zu bekommen, von der man auch noch mal leben kann. Und das Absolut. Müssen wir auch. Und dann, genau, geht es auch darum, dass die Unternehmen, die KMUs, wir haben nun mal eine ländliche Region, zumeist KMUs, dass man da auch sagt, überlegt euch, das kommt euch in Zukunft noch mehr auf euch zu, jetzt seid ihr dran. Bei den großen Unternehmen ist das Thema pflegende Angehörige besser, schon abgebildet, auch immer noch nicht ideal, aber vielleicht besser als bei den KMUs. Da können wir auch nochmal zusammenkommen vielleicht, da nochmal weiter drüber nachzudenken.
Mhm. Definitiv, ich würde gerne noch eine, ich habe mir vor 2 Wochen die Frage gestellt, und da geht es jetzt wieder so in die Unternehmen rein, ja, also in das Thema, was passiert eigentlich, wenn digitalisiert wird? Und was machen wir eben tatsächlich mit der Zeit, die übrig bleiben wird? Und ich bin auf diesen Punkt gekommen, das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Expertengespräch oder so, und dann sagte irgendeine Dame dort, ich habe letztens mal drüber nachgedacht, verbringen wir eigentlich die Zeit, die wir durch Digitalisierung einsparen, war so ein bisschen plakativ gesagt. Und da habe ich gedacht, ja, was machen wir eigentlich damit? Und das ist eine super interessante und spannende Frage, weil wir haben sozusagen in der Vergangenheit gelernt, dass wenn irgendetwas effizienter, effektiver, wie auch immer wird, dann packen wir es meist mit mehr davon wieder zu. Ja, also klassisch, wenn ich in irgendeiner Form jetzt plötzlich im Zug arbeiten kann und Sachen abarbeiten kann, dann arbeite ich eigentlich mehr als vorher, nur weil ich mobiler bin und plötzlich Internet habe, wie auch immer. Das ging halt vorher nicht. Vorher habe ich halt im Zug Zeit für mich gehabt. Ich habe ein Buch gelesen, ich habe was anderes gemacht. So. Und also das als Beispiel. Und ich glaube, wir brauchen jetzt schon für die Pflegeunternehmen, in diesem Kontext jetzt wieder auf Pflegeunternehmen bezogen, brauchen wir Konzepte, um auch Digitalisierung attraktiv zu machen. Bedeutet, im Vorfeld schon zu sagen, wenn wir Zeit einsparen können, weil wir papierlos unterwegs sind, weil wir EDV-Dokumentation anwenden oder weil ihr durchs E-Learning viel weniger Fahrtwege habt, wie auch immer, dann wird das ein Weiterbildungszeit, dann wird es ein Freizeitausgleich, dann wird es ein, ich weiß nicht, es werden Vereinbarkeitskonzepte entwickelt, es wird einfach genutzt, um den Pflegeberuf in dem Unternehmen attraktiver zu machen. Und das ist nämlich ein ganz, ich glaube, es ist ein spannender Prozess, denn schlussendlich würde es wahrscheinlich dazu führen, ich will jetzt niemanden da irgendwie an die Wand stellen, aber ich sage jetzt mal, der klassische Unternehmer oder die klassische Unternehmerin wird vielleicht sagen, oh super, jetzt haben wir mehr Zeit, jetzt können wir wieder mehr Patienten versorgen. So, und dann ist, ne, zack, also es ist auch nicht mehr Zeit für den Patienten. Darum geht es überhaupt dann gar nicht mehr. Garantiert nicht, außer es wird die Zeit bezahlt. Das ist nochmal was anderes. Ne, aber da will ich einfach auch nochmal hin, dass wir darüber philosophieren, und das meine ich ganz bewusst so, wie wollen wir die Zeit, die wir durch die Digitalisierung einsparen, möglicherweise nutzen. Nutzen, um den Pflegeberuf zu verbessern, ja, um die Kriterien, die Rahmenbedingungen zu verbessern und auch nutzen, um zur Digitalisierung zu motivieren und an irgendeiner Stelle da wirklich schon im Vorfeld auch einen Mehrwert zu sehen, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Das wollte ich unbedingt nochmal sagen, weil das beschäftigt mich schon seit Wochen, das Thema.
Ich glaube auch, dass das jetzt ein unglaublich guter Schlusspunkt ist, so mit einem so positiven Outlook auch tatsächlich zu enden und zu sagen, es steckt unheimlich viele Potenziale in der Digitalisierung. Man kann unglaublich viel Tolles damit machen, damit die Pflege voranbringen und auch noch die Versorgung sichern und verbessern. Plus, dass man dann noch etwas machen kann für die Pflegefachpersonen, die in der Pflege tätigen. Weil diese Botschaft muss auch raus, weil viele haben Angst. Und da kannst du sagen, nee, da werden wir Konzepte entwickeln, damit es den Menschen auch gut geht damit. Und das finde ich einfach ein tolles Schlusswort. Oder, Marc?
Das finde ich auch.
Genau, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, Melanie, dass du jetzt die Zeit an einem Samstagnachmittag zur Verfügung gestellt hast. Gleich darfst du noch ein Bierchen trinken. Ich weiß, dass du gerne mal ein Bierchen trinkst.
Das stimmt, aber ich habe bis Ostern Fasten, seit 1.1.
Machen ja viele.
Seit 1.1.
Ah, ja, das ist super.
Ja,
das finde ich
so
gut. Aber
ich freue mich schon auf Ostern.
Da kannst du Ostern auf jeden Fall, da kannst du gleich mehrere Bierchen. Und ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal wieder live miteinander ein Bierchen trinken können.
Ja.
Außer vielleicht, dass wir uns vielleicht mal virtuell treffen, um jeder mal ein Bierchen zu trinken. Aber das wäre einfach wieder schön. Und ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch wieder.
Auf jeden Fall. Ja. Vielen, vielen Dank.
Ich danke auch, dass ihr mir die Möglichkeit gebt, mit euch zu sprechen über solche tollen Themen.
Genau. Super. Dann würde ich sagen, das war toll,
bis
Melanie.
Bald.
Ne? Und bis dann, ne? Ciao.
Einen schönen Abend. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, für diese Woche verabschieden wir uns. Wir arbeiten bereits intensiv am nächsten Interview, haben aber dafür momentan noch keinen Veröffentlichungstermin. Wir halten euch aber auf unserer Facebook-Seite auf dem Laufenden. Wir hoffen bis dahin auf rege Kommentare, Diskussionsanregungen und Kritik. Ihr findet uns auf unserer Pflegestandard-Facebook-Seite, unserem YouTube-Kanal oder über unsere Blog-Website blogs.sonja.de/pflegestandard. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung bei iTunes, Stitcher oder wo immer ihr unseren Podcast findet. Alle Inhalte dieses Podcasts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Fakultät Gesundheitswesen von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Musik in diesem Podcast ist von Scott Holmes komponiert und findet entsprechend der von freemusicarchive.org ausgewiesenen Lizenzbedingungen und der Creative Commons Lizenz Verwendung.